Ihr Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
Ja, guten Tag bei der ersten Ausgabe von Installateur TV in dem Jahr. Wo bin ich heute? In Wien. Und heute bin ich bei einer Top-Unternehmerin. Ich freue mich, dass sie Zeit hat. Ich habe eigentlich lange dafür gekämpft, aber es war dann am Ende doch möglich. Ja. Herzlich willkommen und danke für die Einladung, Frau Iris Ortner.
Danke Ihnen für die Einladung, bei Ihnen heute mitzumachen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Frau Ortner, ich komme gleich am Anfang zu meinen Fragen. Sie führen ja mit der IGO Industries nun in der vierten Generation ein Unternehmen, ein Umsatz kann man schon sagen von fast 7 Milliarden, wenn es stimmt, ja, und 25.000 Mitarbeiter. Das muss man sich einmal vorstellen. Könnten Sie selber einmal mit Ihren Worten Sie vorstellen?
Ich fange bei mir selber an. Meine Leidenschaft für die Technik ist irgendwie sehr früh gekommen. Ich bin ein Mädel gewesen, das lieber mit Lego und Matchbox-Autos gespielt hat, als mit irgendwelchen Puppen. Gab es auch, aber das andere war mir lieber. Habe dann über das Maschinenbaustudium mich in die Technik vorgewagt, war mir bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt, nachdem es ein Familienbetrieb ist. Und ich glaube, so im zarten Alter von 3 ich schon gesagt habe, ich will mal das machen, was der Papa macht.
Also, was ich so mitgekriegt habe, ich sage einmal, die Karriere, wenn man so sagen kann, die hat ja eigentlich ganz früh schon begonnen. Also das Fundament war ja eigentlich auf der Baustelle. Stimmt das, was ich da gelesen habe?
Ich nehme an, wenn Sie das so sagen, also erstens Baustelle, mein Vater hat uns als relativ kleine Kinder schon im Sonntagsmantel mitgenommen auf die Baustelle, da ging das noch, da waren die Baustellen noch nicht so abgesperrt, wie sie es heute sind und dann sind wir halt sonntags die Treppen bergauf und bergab und haben uns das alles angeschaut. Ich glaube, da ist auch meine Leidenschaft fürs Bauen hergekommen und nach dem Maschinenbaustudium hat die Karriere dann wirklich auf der Baustelle begonnen. Da war ich kurz im Wiegelwage, ob ich an der Uni bleiben soll und ein Doktorat mache und habe dann aber festgestellt, alle anderen gehen raus ins echte Leben und ich hänge da immer noch an der Uni.
Hat es da gejuckt?
Und da hat es gejuckt und zum gleichen Zeitpunkt hatten wir ein großes Projekt in Polen, in Warschau und mein Vater sagt eines Tages zu mir, das ist so schade, jetzt hätten wir da dieses Projekt in Warschau und wir haben immer gesagt, du sollst nicht in der Firma deine Karriere beginnen. Aber Warschau, das wäre weit genug weg, da müsstest du dich auf eigene Füße stellen, das wäre schon toll. Aber du machst jetzt dein Doktorat, also super, mach dein Doktorat. Und ein paar Wochen später bin ich dann auf ihn zugegangen und habe gesagt, du Vater, hast das ernst gemeint? Weil das mit dem Doktorat macht mich nicht wirklich zufrieden. Wäre es möglich, ich würde echt gerne nach Warschau gehen. Und so bin ich im Herbst 97 mit 23 Jahren in Warschau gelandet, direkt nach meinem Studium.
Wenn Sie da jetzt zurückblicken, was haben Sie da aus dieser Erfahrung, man sagt ja immer, die ersten Eindrücke, die prägen, was haben Sie da mitgenommen aus Polen, wo Sie sagen, ja, das war jetzt eigentlich das hat mich ziemlich geprägt?
Ich glaube, das Wichtigste war, unser Gewerk und unsere Branche und das, was wir tun, von der Pike aus zu lernen. Und wenn ich das nicht mit 23 gemacht hätte, mich einfach mal 1,5 Jahre auf eine Baustelle zu setzen und dann die erste Niederlassung da oben aufzubauen und die ersten Mitarbeiter anzustellen, das hätte ich mit 30 nimmer gemacht oder die Zeit nicht mehr bekommen, die Chance nicht bekommen, vielleicht auch diese jugendlichen Übermut nicht gehabt. Es war ein Projekt mit einem amerikanischen Investor. Ja. Die POR, mit der wir damals noch nicht verbunden waren, war der Generalunternehmer. Wir haben als Ortner die Haustechnik gemacht. Damals war unsere Gruppe noch keine Gruppe. Damals war es die Firma Ortner mit Standorten in Wien und Innsbruck und dem ersten Pflänzchen in Polen. Auch auf der Baustelle war die Firma Elin. Damals war man mit der aber auch noch nicht verbunden.
Ja, hat sich auch geändert. Ne?
Hat sich dann geändert, irgendwann viel später. Aber damals waren wir einfach lauter österreichische Unternehmen, die das miteinander gut gemacht haben und viele erfahrene Leute, wo der ein oder andere vielleicht schon mal probiert hat, wie denn das mit der Frau Ortner ist und ob sich die auskennt. Aber alles in allem haben sie mich eigentlich alle unterstützt und durfte ich ganz viel lernen und haben mich eigentlich mehr Leute positiv an der Hand genommen, als dass es so schwierig gewesen wäre.
Wenn ich so den Lebenslauf gelesen habe, Sie haben in Zürich, wie Sie schon gesagt haben, studiert an der ETH. Ja, und Sie waren, glaube ich, von 150 Männern 40 Damen oder vier Damen, Entschuldigung, so habe ich es eh notiert. Ja. Wie ist Ihnen damals, es war damals da noch ein bisschen andere Zeit wie heute, Wie ist es Ihnen damals gegangen? War das so einfach?
Ich glaube, ich habe das Glück gehabt, von klein auf war das irgendwie so Schicksal, dass mehr Freunde meiner Eltern Söhne hatten als Töchter. Mein Gymnasium, eine ehemalige Bubenschule war, wo ich der zweite Jahrgang Mädels war. Also für mich war es irgendwie normal, dass es meistens einen Männerüberhang gibt. Ich glaube, mein Glück war, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich gar nie groß drüber nachgedacht habe, was ich als Frau vielleicht nicht können sollte.
Aber das ist, glaube ich, auch der Vorteil eines Familienunternehmens, wo man das volle Vertrauen der Familie und des Vaters genießt, der mit Sicherheit stolz war, dass sie das machen. Ne?
Wahrscheinlich hätte jemand anderer nicht die Chance gekriegt und natürlich auch nicht diesen Draht gehabt, im Zweifelsfall dann doch anzurufen. Mhm. Er hat damals immer gesagt, ich glaube, ich schlafe gerade schlechter als du. Hat er wahrscheinlich recht gehabt damals.
Ist das eigentlich schon damals aus der Kindheit entstanden? Weil es war ja so eine Aussage, also, dass sie fasziniert, aus nichts was Schönes zu gestalten. Ich meine, das erinnert mich so an Spielzeug, wenn wir mit Matador und Lego als kleine Kinder gespielt haben. Ist da schon so ein Grundstein gelegt worden?
Also das war wirklich schon als Kind etwas, was ich gern gemacht habe. Und das ist bis heute geblieben. Also die Leidenschaft zu sehen, was wir tun. Und das kann man natürlich bei vielen Gegenständen. Aber wenn man darüber schaut und sieht, welche Objekte wir so bauen dürfen, vom Parlament, das wir gerade fertig gemacht haben, oder anders. Ich bin unlängst jetzt zurückgekommen vom Ausland. Ich lande am Flughafen, da dürfen wir gerade mitbauen. Man kommt über den Bahnhof, da haben wir auch mitgebaut, den Hauptbahnhof. Wir dürfen ganz viele Spitäler mitbauen.
War die Allianz Arena auch, Frank?
Mal auch mitmachen dürfen, beziehungsweise die Elin, die heute bei uns ist, hat. Da unten sieht man das Wien-Museum, das wir jetzt gerade als Gemeinschaft fertig gemacht haben mit Paar, Elin und Ordner. Also das ist einfach für mich, mich macht es immer wieder stolz, durch die Stadt gehen zu dürfen und zu sehen, was wir alles gemacht haben und auch einfach zu wissen, dass wir Orte schaffen, wo Menschen leben, arbeiten, sich ausbilden, gesund werden.
Da darf man schon dankbar sein und stolz, wenn man sowas schafft. Ja. Und noch dazu ist ja auch so das Thema, wo man immer diskutiert, auch politisch mit der 30% Frauenquote und Ding, da habe ich auch schon so Aussagen gehört. Ist es überhaupt notwendig, dass man das vorgibt in der heutigen Zeit? Wie stehen Sie da dazu, Frau Ortner?
Ich finde es ja gar nicht unnatürlich, dass eine Gruppe von Männern vielleicht zuerst wieder an einen Mann denkt. Eine Gruppe von Frauen wird vielleicht auch wieder zuerst an eine Frau denken. Also dass da den Hinweis zu setzen, zu sagen, denke mal an was anderes, das finde ich gut. Aber ich will nicht eine Quotenfrau sein, keine Frau will eine Quotenfrau sein. Im Endeffekt muss es darum gehen, in einem Gremium oder in einer Firma die Posten mit den besten Menschen zu besetzen für den Posten, sodass dass die Gruppe gemeinsam alle Wissensgebiete abdeckt, die es braucht. Und da hilft dann schon Diversität. Da hilft dann schon, wenn alt und jung und Mann und Frau vertreten ist, um die meisten Blickwinkel wiedergeben zu können.
Ja, was würden Sie jetzt, sage ich, von der Chefetage wirklich Frauen raten, die an die Spitze kommen wollen?
In den Gebieten braucht es so viel mehr Ingenieure und Techniker, dass jeder, der sich entwickeln will, da einfach Platz findet. Und was Frauen betrifft, ist da einfach noch viel mehr Platz, weil es so wenige gibt, die einmal die Ausbildung in die Richtung machen. Das ist der allererste Punkt. Und das Zweite ist, wahrscheinlich müssen Frauen tendenziell ein bisschen mehr als Männer auch lernen, aus sich herauszugehen und zu sagen, ich traue mir was zu und aufzuzeigen und zu sagen, ich möchte das auch probieren, ich möchte das einbringen.
Gibt es eigentlich auch so Kriterien, wenn Sie Aufträge annehmen, also von so Großbauten, wo Sie ja immer sagen, nein, das machen wir nicht, das passt nicht zu uns?
Wir sind vielfach dort zu Hause, wo es für andere schon zu komplex wird. Sie haben vorher die Krankenhäuser angesprochen, das ist eben gerade so ein Gebiet, wo wir uns sehr zu Hause fühlen. Und je größer und organisatorisch anspruchsvoller dadurch auch ein Projekt wird, desto wohler fühlen wir uns.
Kommt dann die Techniker bei Ihnen raus?
Ja, wir haben nun mal ein ganz stark besetztes technisches Büro und das. Ein Projekt muss erst einmal so komplex sein, dass jemand überhaupt bereit ist, das zu bezahlen und die Preisqualität so ist. Dann fühlen wir uns wohl. Also je komplizierter, desto lieber, und da schätzen es dann auch unsere Kunden. Also auch in der pharmazeutischen Industrie schätzen unsere Kunden einfach, dass wir da mit ihnen mitziehen können und dass wir da wirklich Partner sind auf Augenhöhe, die mit ihnen von der Planung weg in die Umsetzung hinein sie dann begleiten, bis sie dort ihre eigenen Produkte produzieren können. Das ist unsere Stärke.
Weil wir einfach über Österreich hinaus auch sehr viele Zuschauer haben. Wir seid ihr da mit der IGO-Industrie aufgestellt. Wo liegen eigentlich Schwerpunktmärkte und welche internationalen Projekte laufen zurzeit?
Also wenn man jetzt auf den Technologies-Bereich sich bezieht, also da, wo wir HKLS, E und Prozesstechnik machen, ist der große Schwerpunkt neben Österreich, Deutschland und Polen. Unser Ziel war nie Wachstum um des Wachstums willen, sondern mein Credo ist gut aufgestellt sein, das heißt sowohl finanziell auf stabilen Beinen, organisatorisch auf guten Beinen zu stehen und dann mit offenen Augen zu schauen, wo gibt es Chancen, wo gibt es Möglichkeiten und in dieser Kraft, in der man dann ist, dort sich hineinzubegeben und mit Kraft dann das zu machen, was sich irgendwo anbietet.
Wir heute sehen, gerade in der Zeit, wo wir momentan sind im Bauwesen, dieses Problem, gibt es da auch Strategien, auch mit den Tochterfirmen, dass man engagierte Mitarbeiter gewinnt, ja, die ja wirklich, weil ihr habt sehr komplexe Projekte, sage ich, wo man einfach gute Leute braucht.
Es ist leicht, bei dem Thema ins Jammern zu verfallen. Irgendjemand hat vor 12 oder 13 Jahren zu mir gesagt, jammer nicht, du was. Daraus ist dann unter anderem zum Beispiel unsere Lehrlingsakademie entstanden und einfach der Glaube, noch viel mehr der Glaube, wir müssen selber ausbilden. In unserer Größenordnung ist es ganz klar, dass wir dann mitunter nicht nur für uns ausbilden, sondern dass der ein oder andere Mitarbeiter uns auch verlassen wird, aber das gehört nun mal dazu. Also wir haben laufend 250, in etwa 250 Lehrer über die ganzen.
Und ihr habt eine eigene Akademie in der Firma?
Ja, also das heißt, neben dem, was eh Standard ist, Schule und Ausbildung in der Firma, haben wir in den meisten Betrieben Lehrlingswerkstätten, wo es einfach einmal um die fachlichen Fähigkeiten geht. Und dazu haben wir die Lehrlingsakademie. Da habe ich gerade vorhin 2 Stunden mit unseren Lehrlingen verbracht, weil jetzt gerade wieder ein Turnus losgeht. Da geht es in 6 Workshops, die so zwischen 1 und 3 Tagen dauern und über die ganze Lehrzeit verteilt sind, geht es da um die Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es um Themen wie Motivation und Ziele, Team und Konflikt, Werte und Kultur. Also das heißt, diese jungen Menschen, die sich uns anvertrauen, dabei zu begleiten, erwachsen zu werden und sie zu unterstützen, zu einer kompletten Persönlichkeit zu werden. Das soll ihnen als junge Menschen helfen, heranzureifen. Und im Endeffekt hilft es natürlich auch uns, wenn sie diese Werkzeuge mitkriegen, nicht nur um fachlich bestehen zu können, sondern um auch zu wissen, für sich selber herauszufinden, warum tun sie Dinge und so stabil zu werden, dass sie dann auch nicht vom ersten Windstoß auf einer Baustelle wieder umgeweht.
Ist das auch, Frau Ortner, so ein bisschen Grund, warum ihr erfolgreich seid, einfach, dass ihr einfach auch am Boden seid, auch als großes Unternehmen. Wie sie gesagt haben, dass sie selber auch zu den Lehrlingen gehen, dass sie sehen, aha, Chefin ist auch präsent. Ja, ist das auch das, wo man merkt, das ist wichtig, dass man, sage ich, von Anbeginn dabei ist?
Ich halte es für extrem wichtig. Was sind wir denn als Unternehmen? Wir haben keine riesigen Produktionsanlagen, weil wir eben kein in dem Sinn produzierender Industriebetrieb sind, sondern wir sind Dienstleister. Das heißt, wir haben gar Gebäude, in denen wir unsere Technik sitzen haben. Aber im Endeffekt sind wir eine Ansammlung von Menschen, die gut organisiert gemeinsam eine Leistung erbringen wollen. Viele von diesen Menschen sind auch 40 Jahre bei uns. Das heißt, die heute schon 40 Wahnsinn. Sind, da hat sich jemand schon vor 40 Jahren um die gekümmert, damit die ihren Weg so machen können. Und das, denke ich, müssen wir auch aufrechterhalten. Und finde es auch immer wieder bereichernd, wenn ich mit den jungen Menschen reden darf und merke, da kommen interessierte Fragen und da entwickelt sich was. Und die Lehrlingsakademie haben wir jetzt ungefähr im 12. oder 13. Jahr. Und natürlich sind da mittlerweile auch welche selber schon wieder seit 10 Jahren Facharbeiter, übernehmen jetzt selber schon die Ausbilderrolle für neue Nachkommende und zu sehen, dass es da wirklich einen Effekt gibt, finde ich einfach wirklich schön. Das macht mir eine große Freude. Also es gibt viele, die 40 Jahre dabei sind und um jeden Einzelnen bin ich persönlich dankbar. Ja. Wir haben auch welche, die 45 Jahre dabei sind und mein ultimativ schönster Fall, den habe ich dann unter Anführungszeichen fast gezwungen, wenn das er länger bleibt, der war 60 Jahre bei uns.
Wirklich wahr?
Und deswegen erwähne ich es jetzt auch.
Der hat die Lehre. Ist der noch dabei?
Mittlerweile ist er ausgestiegen. Ja, der ist jetzt,
glaube ich,
81. Ja. Nein, der hat die Lehre bei uns begonnen oder bei dem Betrieb begonnen, der dann eigentlich zu uns gekommen ist und hat dann in die Pension hinein teilweise dann auch nur mehr so einen Vormittag die Woche. Aber er war noch da und so 2 Jahre vor dem 60. Jubiläum habe ich dann gesagt, Sie müssen jetzt die 2 Jahre noch Volljahr machen. Ja. Das will ich in meinem Leben erleben, dass jemand 60-jähriges Firmenjubiläum hat.
Ja. Und Sie eigentlich, wie viele Lehrlinge das schon ausgebildet haben?
Nein, das müsste ich
auch nicht. Wäre aber nicht uninteressant.
Aber
ne?
Alleine in den 10 Jahren, wir haben im Schnitt so 80 pro Lehrjahr, also müssen es alleine in den 10 Jahren 800 gewesen sein. Wow. Und ja, also ich finde, das ist schon was Schönes. Es hört aber natürlich nicht dort auf, sondern wir haben nach der Lehrlingsakademie dann auch die IGO Academy gegründet, wo es dann weitergeht, sowohl für unsere Arbeiter im Arbeiterbereich, als auch für die Techniker, um vom Monteur zum Bauleiter zu werden oder vom Techniker zum Projektleiter zu werden, weil das sich weiterbilden darf nie aufhören. Da bin ich nicht ausgenommen, da ist keine Führungskraft ausgenommen, da müssen wir alle dran arbeiten.
Hat man überhaupt noch die Chance, dass man Aspekte des nachhaltigen Bauens einbringen kann, wenn ja, welcher Nissan ist, die ihr realisiert, ja, wo man sagt, da liegt man einfach Wert, wenn man eine Baustelle annimmt?
Also im Endeffekt wissen wir ja alle, dass die ganz finale Entscheidung im Endeffekt der Bauherr treffen muss. Und Beispiele gibt es einige. Wie gesagt, bei manchen sind wir wirklich aktiv beim Planungsumsetzen, bei anderen dürfen wir verwirklichen. Verwirklicht haben wir jetzt in Wien, gibt es ein Gebäude, das Vioplaza, da wird tatsächlich die Wärme von Abwasser, dem öffentlichen Kanal, verwendet, also Wärme oder Kälte, je nachdem, um die Energie ins Gebäude einzutragen. Also die sonst im Kanal verschwindende Energie wird hier noch einmal genutzt. Also das ist super.
Ich habe witzigerweise erst vor einem Monat ungefähr von dem Projekt erfahren. Ich habe nicht gewusst, dass ihr das realisiert. Das
haben wir realisiert und zwar die Power hat den Bauauftrag gehabt, die Elin hat die Elektro gemacht und wir haben mit Ordner die HKLS machen dürfen.
Spitze.
Ist ein wirklich schönes Projekt, finde ich auch sehr gelungen. Ich weiß, dass es bei manchen ein bisschen umstritten ist für den Standort, an dem es steht, aber ich finde es ein tolles Projekt. Und da, wo wir zum Beispiel auch was mit anbieten konnten und wirklich selber was erfinden konnten, um es mal so zu sagen, da haben wir den Auftrag auch darüber gewonnen. Wir durften und sind immer noch dabei in München bei ProSieben Sat.1. Die bauen sich wir sind immer noch dabei, sich neue Gebäude zu bauen, auch mit großen Studios drinnen und so weiter. Und da haben wir ein Konzept dargelegt, wie man diese ganze Abwärme aus den Geräten, aus den technischen Gerätschaften, die da sind, die ja ganz viel Energie abstrahlen, wie man die nutzen kann, um das wieder in die Lüftungsanlagen einzubringen und dadurch wirklich die Energiekosten dramatisch zu senken. Ja. Also manchmal können wir auch wirklich selber was beitragen und sagen, so kann es gehen. Und manchmal liegt es auch am Bauherrn.
Wo, würden Sie sagen, unterscheidet Ihr Führungsstil, wie Sie die Leute und die Firma führen, von dem vom Papa?
Ich glaube, manches hat sich natürlich auch mit der Größe der Firma entwickelt oder vielleicht haben wir auch das Glück, dass 2 Persönlichkeiten jeweils zur absolut richtigen Zeit am Ruder waren. Zur Zeit meines Vaters, der das Ganze aufgebaut hat, ist natürlich noch viel mehr aus einer Hand gekommen. Er hat immer Wert darauf gelegt, die Meinung der wichtigsten Mitarbeiter zu hören, um sich selber seine Meinung zu bilden. Und ich glaube, auch aufgrund der Größe, die das heute erlangt hat, habe ich einfach noch mehr als er sowohl das Hören, wie er es schon gemacht hat, aber das auch noch mehr Zeit darin investieren, das gemeinsam zu entwickeln und gemeinsam zu tragen. Der Betrieb ist viel zu groß, als dass man sich der Illusion hingeben dürfte, dass man das selber in der Hand hat. Das ruht auf ganz, ganz vielen Schultern und das ist ein ganzes Team an Menschen, die Geschäftsführungen der operativen Firmen innehaben. Leuten, die mit mir gemeinsam die IGO führen und die das mit mir gemeinsam machen, da lege ich auch Wert darauf, dass wir das als Team machen. Natürlich muss man dann auch wieder wissen, wo Entscheidungen notwendig sind und wo manchmal auch Geschwindigkeit einfach notwendig ist und man jetzt nicht alles zerdiskutieren kann. Aber ja, allein schon auf der Größe und wahrscheinlich auch durch meine Persönlichkeit lege ich noch ein bisschen mehr Fokus auf das gemeinsame Entscheiden und gemeinsame Wege finden.
Standort Österreich, genauso wie Standort Deutschland, ist viel diskutiert, aufgrund einfach vieler Auflagen, steuerlicher Natur etc. Jetzt Hand aufs Herz, haben Sie schon einmal nachgedacht, ob Sie aus Österreich weggingen, weil es einfach nicht mehr so attraktiv ist oder immer schwieriger wird. Wie ist da die Situation?
Der Ton zum Bild, das ich vorher schon gegeben habe, nein, haben wir nicht. Wir sind Österreicher, wir sind auch mein Vater hat das auch mal gesagt, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr lebenswert für die meisten von uns ist, glaube ich. Und der Staat sind wir alle. Das heißt, wir alle müssen die Ärmel hochkrempeln und was tun. Und dann sollten wir als Gemeinwesen schauen, dass wir uns nicht überregulieren und fertig machen. Ich komme eben, wie Sie gerade gesagt haben, von Nordamerika, gerade von Kanada zurück und hatte dort mit Unternehmen zu tun aus den USA und Kanada. Und die beschäftigen sich schon auch mit dem Thema Umweltschutz und das, was wir ESG nennen. Aber die machen das in einem Vorwärtsdrang. Da ist der Drang zu spüren, was kann ich denn tun, damit ich ein Produkt liefere, wo der Kunde merkt, dass es auch gut für die Welt ist. Was kann ich tun, damit ich in der Gemeinschaft auf der sozialen Ebene was beitrage? Sowohl was das Thema Regulierung betrifft, müssen wir diese Last uns nehmen, als auf der anderen Seite wir schauen müssen, dass wir diesen Tatendrang wieder verspüren und sagen, Ärmel hochkrempeln, was tun. Ich glaube daran, dass wir was schaffen können und nicht, ich lasse mich runterdrücken durch all das, was da von mir an Dokumenten erwartet wird.
Aber wenn ich jetzt einmal auf die Iris Ortner, die vor mir sitzt, gehen kann, der Kern von der Iris Ortner, wie würden Sie sie beschreiben, was sind Sie für ein Mensch?
Ich glaube, dass ich sehr geprägt bin durch die Werte meiner Familie. Ja. Und das, was ich als das bezeichnen würde, ist schon ein ausgeprägter Leistungsanspruch an mich selber, Arbeitsethos, der da dazugehört, Fleiß mit einer Portion Ausdauer ergänzt, aber auch gelernt haben, dass Arbeit große Freude macht. Also ich bin überzeugt davon, dass Menschen eine Aufgabe brauchen, ob die immer Arbeit heißt, mag dahingestellt sein. Aber der Mensch, wenn er die halbwegs richtige Aufgabe sich für sich findet, wenn ich habe sie gefunden und das macht Freude und das prägt mich. Ich glaube, das sind die wichtigen Dinge. Ich hoffe auch und denke, eine Portion Bodenständigkeit und Kontakt haben wollen zu möglichst vielen Aspekten des Lebens, um zu versuchen zu verstehen, was sich insgesamt so abspielt. Vielleicht sagt man über sich selber so selten, aber eine gewisse Portion Bescheidenheit.
Aber ich muss ganz sagen, ich kann das auch nur bestätigen, mir geht es da wirklich ganz kalt runter, einfach, wenn ich das höre, was immer ist eigentlich ganz schlicht eine Aufgabe zu haben. Ob man das jetzt als Chefin von 4.000 oder 25.000 Leuten hat oder von 3 Leuten, es ist eigentlich wurscht, einfach eine Aufgabe zu haben. Zum Schluss noch. Sagen wir jetzt, wenn so ein Engel kam, was sagt, ja, Iris Ortner, 3 Wünsche, haben Sie frei oder hast frei. Gibt es sowas, wo man sagen kann, ja, diese 3 Wünsche waren die, die mir ein Anliegen waren, das darf mir gefallen?
Gesundheit für einen selbst und die Liebsten um einen ist immer der größte Wunsch und wir wissen alle, dass das ein Geschenk ist, das nicht selbstverständlich ist. Frieden auf der Welt wäre heute halt schöner. Ich meine, das sind so selbstlose Wünsche vielleicht scheinbar, aber das wäre das Wichtigste, glaube ich. Weiterhin Freude an dem, was man tut und manchmal ein bisschen mehr Zeit für das, was einem wirklich Freude macht, auch noch.
Ja. So, jetzt bin ich aber auch, muss ich ehrlich sagen, froh und dankbar, dass wir dieses Gespräch geführt haben, dass ich einfach einmal die Iris Ortner kennenlernen habe können, wie sicher viel von unseren Zuhörern und Zusehern. Vielen lieben Dank, dass ich so offen reden habe können und das hat mir richtig Spaß gemacht und ich muss sagen, ich habe auch wieder viel mitgenommen. Besten Dank und alles Gute für die Zukunft. Gell?
Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Für mich war das Gespräch auch bereichernd und danke für diese Möglichkeit.
Ja.
Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.